Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum letzten Handelstag der Woche. Und viele freuen sich auf das Wochenende. Ich gehöre da heute mal auch dazu. Das war eine anstrengende Woche mit vielen Themen, aber das geht ja uns allen derzeit so. Schauen wir erstmal auf die Märkte miteinander. Und hier hat man natürlich auf Nvidia gewartet, Nvidia-Zahlen. Und die kamen, und ja, wie kamen sie? Die kamen sehr gut rein. Man hatte noch mehr erwartet, wie so oft. Die Erwartungen waren extrem hoch und die wurden auch weitgehend getroffen. Da muss man schon wirklich das Haar in der Suppe suchen, um da noch irgendwas Negatives zu finden. Und entsprechend die Volatilität im Tagesverlauf war sehr hoch. Es ging also nachbörslich erstmal schnell runter, wieder hoch. Aber am Ende ist gar nichts passiert. Die Aktie hat mehr oder weniger unverändert geschlossen. Also die hohe Euphorie, die in der Aktie schon drinsteckte, wurde zumindest bestätigt, nicht übererfüllt, aber auch nicht enttäuscht. Entsprechend blieb die Bewertung mehr oder weniger gleich. Also hier ist noch mehr für die nächste Zeit auch von Nvidia zu erwarten. Ein bisschen Ungemach gab es für Alphabet, für Google. Dort ist das Thema der Zerschlagung, also sie sollen Chrome verkaufen und vielleicht auch noch andere Teile abspalten. Da ging es zunächst mal runter, wobei das Thema gar nicht so ist. Erstens geht das noch eine Weile ins Land, da wird es noch viel Diskussionen und Prozesse drum geben, aber selbst wenn es zu einer Abspaltung kommt, dann wird ja die Chrome nicht einfach verschenkt oder aufgelöst, sondern es wird an den Markt gebracht, es wird verkauft und da reden wir dann über 20, 25 Milliarden, also richtig, richtig Geld. Und üblicherweise an der Börse ist es so, dass die Einzelteile, wenn sie separat sind, mehr wert sind, als wenn sie zusammen in einem Konglomerat sind. Von daher dürfte es für den Aktionär am Ende gar nicht so negativ sein, wenn es abgespalten würde. Da würde entsprechend eine höhere Bewertung aus der Gesamtsumme der Teile dann am Ende sich ergeben. Deswegen schauen wir uns sehr entspannt auf dieses Thema, was Google Alphabet angeht. Und wie gesagt, das ist ja noch eine ganze Weile hin. Heute Morgen gab es ganz kurz noch zum Gesamtmarkt auch hier relative Ruhe an beim S&P. Die letzten Tage wieder, die ganze Woche eigentlich leicht im Plus, immer ein bisschen weiter nach oben. Also hier keine große Abwärtsbewegung. Diese Beruhigung nach dem Trump-Boom gab es am letzten Freitag, ja, so eine Bewegung nach unten, 2%, etwas über 2% Minus, hat sich im Laufe der Woche alles wieder stabilisiert. Also relativ ruhige Situation an den amerikanischen Börsen derzeit beim DAX. Da sieht es auch noch ruhig aus. Wo es aber inzwischen Action gibt, weiterhin ist beim Euro-US-Dollar. Da hatten wir dann heute Morgen dann plötzlich innerhalb von wenigen Minuten einen deutlichen Rückgang, nachdem wir ja schon wirklich massiv verloren haben beim Euro in den letzten Wochen, seit Anfang Oktober. Und jetzt ging es nochmal in der Spitze 1,3% nach unten. Wie gesagt, das ist für Währungen sehr, sehr viel in so einer kurzen Bewegung. Jetzt aktuell sind wir hier bei noch immer 0,6% Minus. Auch das ist noch eine ordentliche Nummer. Was war passiert? Die PMI-Zahlen kamen. PMI, das heißt Producer Management Manager Index, da werden die Einkaufsmanager gefragt, wie ist die Lage, wie ist die Situation? Kurzum, wie ist die Stimmung in der Industrie, wie ist die Lage? Und diese Lage, die war alles andere als gut. Also da die Zahlen kamen weit schlechter als erwartet rein für Deutschland, für Frankreich, für die Europäische Union. Wie gesagt, die beiden schweren, Deutschland und Frankreich vorneweg. Wir sind jetzt schon seit Monaten, Deutschland inzwischen seit fast 30 Monate jetzt in der Rezession und die Zahlen waren wieder schlechter. Man hatte mit einer Erholung gerechnet, darauf gehofft, aber es kam nochmal schlimmer. Und jetzt, nachdem schon die Industriezahlen überhaupt in der Vergangenheit schon sehr schlecht waren, fängt jetzt auch noch der Servicebereich, also der Dienstleistungsbereich an, in die Rezession zu kippen. Also wir kamen nie wirklich aus der Rezession raus und jetzt bricht es nochmal ab. Also für Europa, für Deutschland momentan wirklich eine ganz bescheidene Situation. Ist ja nichts Neues, wenn man sich umhört, ist das ja auch keine große Überraschung. Aber das wird jetzt natürlich mit den Entwicklungen, die uns jetzt aus Amerika erwarten, aber auch mit der zumindest in den nächsten Wochen massiv zunehmenden Spannungen um die Ukraine. Da hatten wir jetzt gehofft, dass jetzt mit der Trump-Wahl das relativ bald jetzt zum Stillstand kommt. Aber im Augenblick scheint es nochmal so einen richtigen Melt-up zu geben. Man versucht nochmal, das da richtig Öl ins Feuer zu gießen. Und das gelingt von beiden Seiten derzeit. Joe Biden mit einer wahnsinnigen Aktion hier diese Angriffe ins russische Staatsgebiet freigegeben, die Langstrecken oder die längeren Reichweiten der Waffen freigegeben. Übrigens einer der wesentlichen Gründe, warum Scholz sich so wehrt mit den Taurus-Raketen, weil die Taurus-Raketen zu den wenigen gehören aus diesem jetzt im zur Diskussion stehenden Arsenal, die bis nach Moskau fliegen könnten. Also damit könnte die Ukraine Moskau direkt angreifen. Und da diese Meldungen, dass deutsche Bomben über Moskau niedergehen, das möchte man wirklich nicht haben. Aber dazu kommen wir gleich nochmal separat. Im Augenblick Diskussion natürlich auch über ja die Wahlen in Deutschland, totales Chaos in der deutschen Regierung. Ich meine, in Deutschland wichtigster Staat, naja, behaupten wir zumindest, war es lange so, in Europa. Und Zugpferd und der Motor des Ganzen. Im Moment schaut die Welt nach Deutschland und sagt, was macht ihr da eigentlich, seid ihr wahnsinnig? Jetzt bereiten CDU und CSU die Rückkehr zur Kernkraft vor. Also nachdem das jetzt mit der Energie doch problematisch wird, bereitet man die Rückkehr zur Kernkraft vor. Und auch da, wer schon älteren Baujahrs ist, so wie meine einer, und auch noch ein bisschen Erinnerungsvermögen hat, der sagt, warte mal, da war doch was, oder? Da war doch die CDU, ne? Also 2000, im Jahr 2000, Rot-Grün, Atomausstieg, Atomkonsens. Haben die gesagt, okay, noch wenige Jahrzehnte und 2022, glaube ich, bis dahin lassen wir auslaufen. Also Rot-Grün, Atomausstieg. Dann kam Schwarz, also damals unter Merkel 2, ne? Schwarz-Gelb, Atomeinstieg. Da haben die gesagt, nee, nix Atomausstieg, das ist alles Blödsinn, was Rot-Grün da macht. Atomeinstieg, also wir brauchen mehr Atom, Laufzeitverlängerung hieß es damals, das Konzept. Laufzeitverlängerung, also Einstieg in den Ausstieg, Ausstieg aus dem Einstieg, suchen sich's raus. Also erst war der Atomausstieg von Rot-Grün, dann ist Schwarz-Gelb wieder in die Atomverlängerung gegangen, also praktisch ein Einstieg wieder in die Atomkraft. Ein Jahr später Fukushima, Merkel, 180 Grad Wende, nein, nicht 360, 180 Grad Wende, Atomausstieg Fukushima, Full Stop, wir schaffen die Atomkraft komplett ab. Und jetzt 2025 wieder schwarz, mit wem auch immer, wieder Atomeinstieg. Sag mal Leute, ihr wisst nicht wirklich, was ihr da tut, oder? Na gut, ja klar, jedes Jahr, alle paar Jahre gibt es hier völlig neue Erkenntnisse und muss man die Energiepolitik der Bundesregierung oder der Bundeswirtschaft total über den Haufen schmeißen. Nun ja, das Problem ist bei so Kraftwerken, dass die baust du jetzt nicht und nächstes Jahr schaffst du es ab und baust dann zwei Jahre später neues. Das sind Dinge, die kosten richtig Geld. Ne? Das ist also wer sich in der Politik nicht so auskennt, Geld ist das, mit dem man so Sachen kauft, und das ist ziemlich viel, was man dafür braucht. Also da wird ganz, ganz viel Geld benötigt, um so ein Kraftwerk zu bauen und zu betreiben. Und da muss man es dann ganz, ganz lange, viele, viele Jahre muss man es dann betreiben, damit sich das rechnet. Also da kann man nicht einfach sagen, mal rein, mal raus, mal hin und her. Aber das ist genau, was hier passiert. Mit entsprechenden Kosten und was da an Schadensersatzzahlungen waren. Weil wegen dem Atomausstieg, was mussten da Milliarden? Das ist ganz, ganz viel Geld für geneigte Politiker, die sich nicht damit auskennen. Milliarden, das ist ganz, ganz viel Geld. Und das wurde damals ausgegeben dann für Strafzahlungen an die Konzerne, die das betrieben haben, weil die eben sich da nicht mehr drauf verlassen konnten, auf die ursprüngliche Aussage. Jetzt wird das wieder umgedreht. Bin mal gespannt, was da wieder für Zahlungen dann kommen, was da wieder für Anforderungen kommen von Windkraftbetreibern oder sonst wem, weil ja jetzt plötzlich das Geschäftsmodell wegfällt, weil ja jetzt die Atomkraft wieder kommt. Ach, was weiß ich. Ein absoluter Irrsinn. Und das ist das große Problem, eines der größten Probleme unserer Wirtschaft, diese Nichtplanbarkeit. Also völlig ein Chaos, in dem man kaum vernünftig investieren kann, einen Plan aufstellen kann für gerade solche Projekte, die doch eine sehr, sehr lange Laufzeit und Planungssicherheit brauchen. Und das war übrigens einer der wesentlichen Gründe. Es gab mal eine Untersuchung dazu, was denn die entscheidenden Gründe sind, warum manche Staaten wirtschaftlich erfolgreich werden und manche Staaten nie aus der Kabine kommen. Und dann hat man überlegt, was könnte das dann sein? Das ist ja weltweit, gibt es ja Staaten, die super erfolgreich sind, und es gibt Staaten, die es gar nicht sind. Dann dachte man, naja, es liegt vielleicht am Zugang zum Meer, ne, wegen den Transportwegen, weil dann ja die Häfen und internationale Handel möglich ist. Man dachte, es liegt an den fruchtbaren Böden. Man dachte, es liegt an allen, ach, tausend Sachen, was man sich überlegt hat. Naja, bei der Schweiz hat das ja alles nicht gepasst. Ne? Weder liegen sie am Meer, noch haben die große Flächen fruchtbarer Böden oder sonstige Themen, die da aufkamen. Und dann war das Ergebnis dieser Untersuchung, der entscheidende Faktor, ob ein Land wirtschaftlich erfolgreich wird oder nicht, liegt an der Planbarkeit für die Unternehmer, für Unternehmungen, für Investitionen. Und das ist natürlich etwas, was die Schweiz seit ewigen Zeiten perfekt macht. Wer in der Schweiz investiert, das ist nicht billig dort, das ist kein Billigland. Aber sie haben eine absolute Rechtssicherheit und sie haben eine absolute Planbarkeit. Und das ist das, was Deutschland auch mal hatte, aber inzwischen überhaupt nicht mehr hat. Ein deutscher Unternehmer hat überhaupt keine Planbarkeit. Der weiß nicht, was für ein Gesetz morgen erlassen wird, was für ein Irrsinn aus ideologischen Gründen morgen kommt. Aus wirtschaftlichen Gründen kann man ja noch Dinge ableiten. Sagen, okay, was passiert weltpolitisch? Was passiert wirtschaftlich? Wie kann ich da planen? Was wird eine Regierung da möglicherweise entscheiden? Wenn aber die Grundlage der Entscheidungen ideologisch sind, wir müssen das planen, wir wissen, welche Ideologie, nicht Idiotie, Ideologie, ist ganz eng verwandt miteinander, welche Ideologie, die in den nächsten Monaten wieder entwickeln. Einmal Atomausstieg, Atomeinstieg, Atomausstieg, Atomeinstieg. Das sind ja völlig widersprüchliche Einstellungen, Einschätzungen. Und darauf kann sich eben kein Unternehmen vorbereiten. Und wie wir sehen, es wird gerade nicht besser. Ja, dann, manchmal denkt man, es ist Kabarett. Das kannst du jetzt nicht ernst nehmen. Also, wir werden ja demnächst Neuwahlen haben. Und der Kanzlerkandidat der SPD ist Olaf Scholz. Also, wie ich es richtig verstanden habe, hat dieser Olaf Scholz doch gerade, oder will jetzt den Misstrauensantrag stellen, oder den Misstrauensantrag stellen, wo man ihm das Vertrauen entzieht, dass er als Kanzler nicht geeignet ist, um dann wenige Wochen später sich zu bewerben um die Position des Kanzlers. Das muss ich nicht verstehen, oder? Ich bin jetzt kein Politikwissenschaftler. Ich bin nur ein Börsenmann. Aber das muss ich nicht verstehen, oder? Okay. Scholz Chancen aussichtslos zu nennen, wäre noch schmeichelhaft, sagt die Wirtschaftswoche auch gleich. Ist das noch Verzweiflung oder schon Schicksalsergebenheit? Der SPD-Kanzler wird noch einmal Kanzlerkandidat. Nur eine Chance hat er nicht mehr. Meine Damen und Herren, da fehlen einem schlichtweg die Worte. Ja, dann kommt natürlich hier auch noch, ja, auch das hier, Baerbock, lieber Robert, ich will dich als Kanzler, ja, Freunde des gepflegten parlamentarischen Entscheids. Ich meine, nochmal, ihr habt's gerade versaut, ja, ich meine, die Ampel platzt gerade. Ihr habt ein absolutes Misstrauensvotum untereinander und seitens der Bevölkerung. Und trotzdem stellen sich die gleichen Personen wieder auf, um Kanzler zu werden, um es jetzt machen wir es aber richtig. Dass hier die Verzweiflung der Bürger, der Unternehmen und der Unglaube der Welt zusammenkommen, ich glaube, das kann man nachvollziehen. Das ist ein absolutes Narrenschiff, was wir hier beobachten. Und ich bleibe dabei, reicht mir Popcorn, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Kleine Erinnerung noch, falls der Habeck jetzt schon sich zu sehr freut auf die Kanzlerfeier, also die gerade letzte aktuelle Allensbach-Sonntagsfrage von heute, 22.11., Grüne bei 10%, also von denen, die zur Wahl gingen, 10%, also von denen insgesamt sind es vielleicht 8%, also über 90% der Bürger wollen euch nicht und auch nicht Habeck als Kanzler. Frau Baerbock, ja, die mag ihn, aber die anderen wollen ihn eher nicht. Und für die SPD sieht das nur auch nicht besser aus. Und bei der CDU ist es eher nur, na, ich sag mal, Not und Elend. Ja? Also die Umfragewerte, wenn man die Leute fragt, wollt ihr den Merz als Kanzler haben, da sind die auch ausgesprochen dünn. Aber mein, wenn halt was halt zur Auswahl steht, ne? Ich sag mal, das ist so ein bisschen, wie wenn du als Vegetarier in ein Steakhaus gehst und sie dich fragen, was hättest du denn gerne? Ne? Also so ungefähr ist das hier ein bisschen. Naja. Das Ausland, ich habe es gerade erwähnt, die gucken mit einer gewissen Ungläubigkeit, um es freundlich auszudrücken, auf Deutschland. Once dominant Germany is now desperate. Also der Economist sagt also, einst dominierend, heute ist Deutschland einfach nur noch verzweifelt. Und das Geschäftsmodell bricht zusammen, während Neuwahlen anstehen. Führungslosigkeit Deutschlands, Wirtschaft bricht zusammen. Deutschland fährt mit einem rostigen VW-Käfer Richtung Abgrund. Das ist die Sicht des Auslandes auf Deutschland. Und man kann ihnen noch nicht mal groß widersprechen, weil wir sitzen in dem VW-Bus drin und gucken, was da passiert. Und irgendwie scheint keiner die Bremse zu finden. Ja, dann gibt es natürlich diese Meldung, man gewöhnt sich ja irgendwie auch dran. Ne? Autozulieferer Bosch streicht gut 5.500 Stellen, vor allem in Deutschland. Wen wundert's? Bei der Planbarkeit in Deutschland und bei den Rahmenbedingungen ja auch kein Wunder. Also 5.500 Stellen, dazu kommt aktuell, Zahl der Firmenpleiten steigt weiter dramatisch. Auch das nicht überraschend. 20.000 Insolvenzen dieses Jahr, da hängen Familien dran. Ach, was da alles hinten dran hängt, ja. Und das Ergebnis eines perfekten Sturms ist es zwar, aber ansonsten, man muss sich auch keine Sorgen machen. Also ist natürlich, ja, Insolvenzen, aber wir wissen ja alle seit Robert Habeck, Unternehmen sind doch gar nicht insolvent, die hören doch nur auf zu verkaufen. Also nehmen wir es doch gar nicht so, ne? Wir nehmen das nur falsch wahr. Ich finde, der Mann sollte Kanzler werden, dann wird alles viel, viel besser. Vielleicht mit, tauscht er mal die Rollen, vielleicht macht dann Olaf Scholz den Wirtschaftsminister oder so, ne? Dann ist alles ganz anders. Dann haben wir eine völlig neue Situation und dann haben wir einen richtigen Aufbruch im Land und Frau Baerbock, die wird euch sicherlich auch weiter unterstützen. Also, Mensch, komm, das kriegen wir doch hin, oder? Ja, apropos hinkriegen, jetzt hoffen wir mal und bleiben wir bei der Hoffnung, dass die Wirtschaft und die deutsche Wirtschaftspolitik, dass die unser größtes Problem bleibt und nicht ein anderes Problem plötzlich noch viel, viel größer wird. Ne? Gerade haben wir noch gehofft, dass es jetzt zu einer möglichst schnellen, zumindest mal einen Waffenstillstand für einem Einfrieren, einem Ende des Krieges in der Ukraine kommt. Aber Joe Biden hat hier nochmal Gas gegeben, die Falken offenkundig hinter, na, Joe Biden, naja, also wer immer da hinten dran die Strippen zieht und ihm was zu unterschreiben vorlegt, haben das getan. Und von Russland Antwort entsprechen, und zwar mit einem sehr, sehr aggressiven Schritt, nämlich mit einer Mittelstreckenrakete, von der man bisher gar nicht wusste, dass sie die haben, die atomare Sprengköpfe tragen kann und mehrfach Sprengköpfe auch nicht abfangbar ist, so wie es heißt, also mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit. Und die haben sie mal eben aus einem Testgelände mal eben Richtung Ukraine geschickt, ohne Atomwaffen an Bord, haben nur mal gezeigt, Freunde, die kennt ihr noch nicht, die könnt ihr aber ganz schnell kennenlernen. Haben die mal überraschend geschickt. Alle haben gestaunt, ob was das denn plötzlich. Erst war es, haben sie da gedacht, eine Langstreckenwaffe. Nee, war eine Mittelstreckenrakete, 5000 Kilometer Reichweite oder sowas. Ja, und kann jederzeit überall in Europa auch zuschlagen. Und Putin hat ganz klar gesagt, Freunde, es ist kurz vor knapp. Ich mach das. Ja. Aber natürlich, deutsche Medien, NTV, ne, Munz, Putins Raketen, das war keine wirkliche Drohung, aber was, Spaß gemacht, ne? Hilflose Antwort des Kreml auf Westwaffen, der Russe. Ja, bis es ernst wird, ne? Bis es ernst wird, bis es plötzlich nicht mehr lustig ist. Ja? Neue Hyperschallwaffe und das ist aber keine reale Bedrohung, nein, was. Gut. Die BBC sieht's anders. Ne? Also meine deutschen Medien haben natürlich, die haben einen Plan, BBC. Threat of global conflict is real. Polish Prime Minister says, Russia says new weapon is warning to West. Also BBC sagt, das ist real. CNN, Russia's use of nuclear capable missile is a dangerous moment. Aber da haben uns die deutschen Medien, ach was, nur Spaß, der Russe will nur spielen, da meint er nicht ernst, komm, da setzen wir einen drauf, komm, dann machen wir nochmal lustig über den Russen. Wie gesagt, bis es nicht lustig ist. Und Russland hat gesagt, mehr oder weniger, Freunde, das war die letzte Warnung. Der nächste wird heiß. Und eines der nächsten Ziele könnte beispielsweise in Polen die neue amerikanische Raketenbasis sein, weil die für uns eine direkte Gefahr darstellt. Übrigens, das war diese Raketenbasis, von der ihr uns immer gesagt, sagt der Russe, von der ihr uns damals immer gesagt habt, dass die gegen Iran gerichtet ist. Ne? Und was wir gesagt haben, nee, das ist gegen uns gerichtet, habt ihr gesagt, nee, überhaupt nicht, nur gegen iranische Interkontinentalraketen gerichtet. Und natürlich ist die jetzt woanders ausgerichtet. Und die Russen sagen, Freunde, da könnt ihr schon mal hier zusammenräumen, weil das ist das Erste, was wir aus dem Weg räumen. Und ihr seht die Raketen, die wir gerade geschickt haben. Ihr kriegt es mit, wenn sie einschlägt, aber vorher seht ihr die nicht mal. Die könnt ihr auch nicht abfangen und wir werden die auch einsetzen. Also gefährliche Situation allemal. Und wir können nur hoffen, dass jetzt die Zeit möglichst schnell verstreicht, dass wir jetzt noch 8 Wochen haben, bis Trump ins Amt kommt und vielleicht und hoffentlich möglichst schnell hier für eine wie auch immer geartete friedliche Situation zu sorgen. Aber eins ist natürlich damit auch zu sagen, im Moment ist das so heiß, wir sehen den Euro abschmieren, wir sehen die deutsche Wirtschaft, die europäische Wirtschaft unter Druck, wir sehen Wir sehen diese ganze Situation und dem wollen wir auch ein bisschen Hoffnung mitgeben. Und diese Hoffnung besteht ja darin, dass it's always darkest just before dawn. Also wenn es richtig scheiße aussieht, so wie im Moment, dann ist es eigentlich der Moment kurz vorm Sonnenaufgang, weil schlimmer kann es ja bald nicht mehr werden. Noch haben wir eine Möglichkeit, schlimmer zu werden, aber mal gucken. Was passiert denn? Nehmen wir doch mal an, Donald Trump schafft es tatsächlich zu einer Beruhigung, zu einem Waffenstillstand der Ukraine zu kommen, dass der Konflikt eingefroren wird. Was wäre das, würde das dann bedeuten? Das heißt, dass wir erstmal in Deutschland, in Europa, wieder eine friedlichere Situation haben. Dass wir diesen Kriegsdruck, diese Gefahr erstmal vom Bein haben. Das ist erstmal Durchatmen hier. Das ist erstmal sehr, sehr positiv. Dann hast du natürlich in der Ukraine einen unglaublichen Wiederaufbaubedarf. Also Wirtschaftsleistung. Wer das bezahlt, das ist wieder das andere Thema. Aber erstmal hast du auch Wirtschaftsleistung damit. Und möglicherweise auch wieder günstige Energie. Denn das ist ja auch eine interessante Geschichte. Die haben sie wahrscheinlich bei uns in den Medien noch gar nicht groß gelesen. Aber das Wall Street Journal berichtet drüber. Ein Investor aus Miami, USA im Übrigen, ist still und heimlich dabei, die Nord Stream 2 Pipeline zu kaufen. Da reibt man sich doch die Augen, oder? Ich meine, das Ding ist wenig benutzt, liegt am Meeresgrund rum, kaum genutzt, hat ein paar Löcher, müssen ein bisschen geflickt werden. Aber ansonsten liegt da die Nord Stream Pipeline und die gehörte ja, die Eigentümer, die Nord Stream 2 AG, war ja zu 100% Gazprom. Die sind raus, beziehungsweise die wurden mehr oder weniger lahmgelegt und können jetzt ihre Verpflichtungen nicht erfüllen. Das heißt, diese Nord Stream 2 AG wird jetzt wohl abgewickelt, Insolvenzverwalter, versteigert in der Schweiz. Ja, und jetzt gucken wir doch mal, wer da zuschlägt. Ja, viele werden sich da nicht dran trauen, weil es ist ja natürlich ein geostrategisches Minenfeld. Aber genau da sagt dieser amerikanische Investor Stephen Lynch, sagt, das ist die Chance des Jahrhunderts. Ich kriege hier, wie hat er es ausgedrückt, Dollars for a penny, also ich kriege für kleinstes Geld bekomme ich hier ein riesen Asset, was sonst keiner haben will. Das heißt, was haltet ihr denn von? Wir Amerikaner kaufen diese Pipeline zwischen Europa und Russland und wenn der Krieg vorbei ist, dann spricht doch gar nichts dagegen, dass wir die wieder in Kraft setzen, dass da auch wieder Gas von Russland unter amerikanischer Kontrolle über unsere amerikanische Pipeline nach Europa fließt und wir entsprechend davon kassieren und wir können auch jederzeit zudrehen, wenn wir das für richtig halten, weil es ist ja unsere Pipeline. Also meine Damen und Herren, hinter dem Thema steckt ja auch ein bisschen Hoffnung. Ne? Hat eins, Hoffnung, dass es wohl doch vielleicht nicht zum Schlimmsten kommt, sondern stattdessen wirklich zu einer friedlichen Entwicklung in den nächsten Monaten kommen wird, nachdem hinter dem wieder Aufbau steht, hinter dem auch wieder günstigere Energie steht und damit auch wieder Möglichkeiten und Hoffnungen für die deutsche Politik. Für die deutsche Wirtschaft. Die deutsche Wirtschaft, für die deutsche Politik ist ein anderes Thema. Wo wir da die Hoffnung höher schöpfen sollen, das erschließt sich mir noch nicht. Aber wer weiß, vielleicht gibt's auch da ja noch eine Überraschung. Passieren ja immer wieder merkwürdige Dinge, über die man sich dann hinterher sagt, Mensch, das hätte ich ja gar nicht gedacht. Also, mal gucken, was da noch so passiert. Also, nochmal, Hoffnung nicht schleifen lassen. Ja, die Situation sieht momentan nicht so schön aus und im Moment rutscht der VW Käfer rostig gegen Abgrund. Aber noch sind wir nicht über den Abgrund drüber und noch gibt es immer noch Möglichkeiten, vielleicht doch das Lenkrad zu benutzen und auf eine andere Spur zu kommen. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, wie sagte Captain Janeway von der USS Voyager war es, glaube ich. Rechne mit dem Schlimmsten und hoffe das Beste. In diesem Sinn hoffen wir das Beste. Ihnen ein wunderschönes Wochenende und bis nächste Woche.